Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Lügen.
Voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
So listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Die angeblichen Hitler-Tagebücher sind nach Überzeugung amtlicher Experten eine Fälschung.
Lance Armstrong hat eingestanden, dass seine Karriere eine große Lüge war und offenbarte, dass er bei allen 7 Tour de France-Titeln gedopt hatte. Er habe einen fehlerhaften Charakter, sagte der Texaner, und es wäre schlecht von ihm gewesen, sein Doping zu leugnen.
Es war die größte Zuschauerzahl, die jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat. Bis zum Lincoln Memorial hätten die 1 bis 1,5 Millionen Menschen gestanden, meinte Trump selbst. Auf Luftbildern sah die Menschenmenge dann aber erheblich kleiner aus als bei der ersten Amtseinführung Obamas 2009. Nun hat der vom Weißen Haus beauftragte Fotograf zugegeben, die offiziellen Bilder bearbeitet zu haben, damit die Zuschauermenge geschlossener aussieht.
Berühmte Lügen. Oder wie man es vielleicht auch nennen kann, alternative Fakten. Aber wir wollen nicht mit dem Finger zeigen auf diese Promis, auf Staatsmänner, berühmte Persönlichkeiten, Politiker, Sportler. Nein, ich glaube, ich wage das mal zu behaupten, jeder von uns tut es. Lügen. Wie sieht es denn mit dem Lügen bei uns selbst aus? Im Alltag, in alltäglichen Situationen? Und was sagt die Bibel dazu? Immer wieder kann man staunen, wie ganz praktisch, lebensnah und alltagsrelevant das Wort Gottes ist. Wir werden heute einige Verse aus der Bibel zu diesem Thema betrachten. Und da lesen wir im Buch der Sprüche Salomos, Kapitel 21.
Zerrinnt schnell und reißt mit in den Tod. Ich glaube, ich lese nochmal. Reichtum, den man durch Lügen erworben hat, zerrinnt schnell und reißt mit in den Tod.
Wie oft bewahrheitet sich diese Lebensregel? Für Reichtum kann man auch Erfolg einsetzen. Was durch Lügen aufgebaut ist an Reichtum, an Erfolg, das gleicht oft einem Kartenhaus, was dann so ganz schnell in sich komplett zusammenstürzen kann. Denken wir doch an diese Doping-Skandale. Wir haben es eben gesehen von Lance Armstrong. Wie wurde er bejubelt, als er immer wieder gewonnen hat? Und wie ist der Ruhm dahin durch all das Doping? Oder wie war das noch mit Jan Ullrich? Unzählige weitere Beispiele ließen sich nennen. Wir merken, irgendwann kommt doch alles raus. Und oft schon tatsächlich hier in diesem Leben. Aber spätestens, wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen. Wie arm ist dein Leben, das auf Lügen aufgebaut ist, und wenn es noch so reich aussieht. Welche Lebenslügen gibt es denn in unserem Leben? In unserem Beruf vielleicht? Oder in der eigenen Familie, in der Partnerschaft? Gibt es da Lügen, die vielleicht lange Zeit unter dem Teppich ruhen, aber dann doch irgendwann rauskommen. Und manchmal scheint es so, als ob das Lügen direkt so zu unserem menschlichen Dasein, zu unserem menschlichen Leben dazugehört. In Psalm 62 klagt David über so manche Menschen.
Sie haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber am Herzen fluchen sie.
Man verstellt sich also. Man hat ein ganz anderes Gesicht als das eigene Herz. Nach außen freundlich und vielleicht sogar fromm, christlich. Mit dem Munde segnen sie, sagt David. Aber im Herzen denkt man dann doch ganz oft ganz anders. Und wie schnell kann das gehen? Da sagt man ganz freundlich, mit einem süßen Lächeln auf den Lippen, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Und innen drin denkt man, ach, du kannst mich mal. Und nun sagt uns die Bibel, so soll das bei Christen nicht sein. Was in der Welt so oft passiert und so normal ist, das bitte nicht bei euch, wenn ihr zu Jesus gehört. Und wir haben das eben in der Epistellesung gehört aus dem Epheserbrief. Da heißt es, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Weil wir untereinander Glieder sind am Leib Christi. Also die Begründung, die Paulus gibt, ist schon ein wenig ungewöhnlich. Weil wir untereinander Glieder sind am Leib Christi, also Körperteile, und weil wir zusammengehören, so wie Körperteile miteinander verbunden sind zu einer Einheit, so wie Körperteile miteinander in Beziehung stehen, in Verbindung stehen durch Sehnen, Nerven, Blutbahnen, alles ist ein einziges Miteinander verwoben sein. Und das ist der Grund. Ein paar Verse vorher sagt Paulus, lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Aufgrund dieser Verbindung untereinander, dieser Beziehung, brauchen wir Liebe. Und ich will daraus zwei Grundsätze formulieren, die wir auch mitnehmen können in unseren Alltag hinein. Das erste, Liebe braucht Wahrheit. Liebe braucht Wahrheit. Klingt vielleicht erstmal ziemlich banal. Naja, ist doch klar. Wenn eine Liebesbeziehung auf Lügen und Misstrauen aufgebaut ist, dann bricht das zusammen. Dann hat das keinen Bestand. Ja, dann kann man doch gar nicht von einer Liebesbeziehung sprechen, oder? Das ist doch jedem klar. Aber wenn wir näher darüber nachdenken, dann merken wir, im Alltag ist das gar nicht so ganz einfach, denn gerade wenn wir einen Menschen lieben, dann kann Wahrheit auch sehr wehtun. Wahrheit kann verletzen. Ich habe das selber erlebt, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, als Christiane und ich uns befreundet haben. Da hatte ich so am Anfang die Vorstellung, naja, zu einer richtig guten Beziehung gehört ist, dass man immer total ehrlich ist und offen und dem anderen auch immer das sagt, was man denkt. So habe ich so in den ersten Gesprächen erstmal so alles erzählt, was mich an ihr gestört hat. Und ich habe ihr so geschildert, wie ich mir eigentlich so meine Traumfrau vorstelle. Das war vielleicht alles ziemlich ehrlich und mit viel Wahrheit verbunden, aber es war mit Sicherheit nicht sonderlich intelligent und schon gar nicht einfühlsam. Romantisch geht anders. Dass sie trotzdem irgendwie noch meine Frau geworden ist, ist zweifellos eins der großen Wunder. Zwar braucht Liebe Wahrheit, keine Frage. Liebe braucht Wahrheit. Aber die Frage ist, was bedeutet Wahrheit? Was bedeutet Wahrheit? Wir verstehen in unserem abendländisch geprägten Denken, sehr stark von der griechischen Philosophie herkommend, Wahrheit eigentlich eher als einen abstrakten Begriff. Also, da geht es um Worte, um Sätze, um Aussagen und dann fragen wir, stimmen die oder stimmen die nicht? Wahr oder falsch? 2 + 2 = 4, wahre Aussage. Das ist für uns Wahrheit. Im biblischen Verständnis von Wahrheit ist das aber ganz anders. Denn das biblische Wort für Wahrheit ist eigentlich ein Beziehungsbegriff. Wie ist das gemeint? Nun, das hebräische Wort für Wahrheit, Emet, kommt von dem Verb Aman. Und Aman, und jetzt wird es interessant, Aman heißt wörtlich übersetzt fest sein, treu sein, zuverlässig sein, verlässlich sein, Bestand haben, tragfähig sein, echt sein, eine Verbindung, die hält. Übrigens kommt da auch unser schönes Wort Amen her. Gott ist verlässlich. Und wenn es heißt, dass Gottes Wort wahr ist, des Herrn Wort ist wahrhaftig, heißt es in den Psalmen, was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn es also heißt, Gottes Wort ist wahr oder wahrhaftig, dann geht es dabei nicht um Worte und Sätze und Aussagen, sondern um Treue und Verlässlichkeit. Wenn Gott Liebe ist, dann muss er zugleich Wahrheit sein. Und zwar Wahrheit in diesem Sinne einer Beziehung. Dann ist er treu, dann ist er verlässlich. Deshalb braucht Liebe Wahrheit. Liebe braucht Treue, könnte man auch sagen. Liebe braucht Verlässlichkeit. Liebe braucht Zuverlässigkeit. Liebe braucht Halt. Und wir lesen im 4. Buch Mose über Gott folgende Worte.
Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht behalten?
So sieht die Wahrheit Gottes aus, dass er verlässlich ist, dass er Zusagen erfüllt. Gott ist treu, weil er Liebe ist, darum geht es. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Teufel ist. Jesus nennt den Teufel den Vater der Lüge. Und wo Menschen ohne Gott leben, wo sie auf sich selbst und ihre eigenen Vorteile fixiert sind, wo sie Jesus ablehnen, da scheut sich Jesus nicht, auch Klartext zu reden. Ja, und manchmal auch wirklich harte Worte zu finden. Das hören wir in Johannes Kapitel 8.
Denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater der Lüge selbst.
Der Vater der Lüge. Das ist der Teufel. Also, es ist um diese Entscheidung hier gestellt, ein Leben in Lüge ohne Gott oder ein Leben in Wahrheit. Es geht um die Frage, zwischen Eigensinn oder Liebe sich zu entscheiden. Und das zeigt, wes Geistes Kind wir sind. Daraus ergibt sich, wenn wir also zu Gott gehören oder gehören wollen, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird sich das auswirken auf unser Verhalten, auf unseren Umgang miteinander. Dann wird das abfärben. Aber ganz ehrlich, auch als Kinder Gottes, auch als überzeugte Christen merken wir, dass wir daran auch immer wieder scheitern. Dass wir Fehler machen und wie gut ist es, dass Jesus barmherzig ist, dass er uns vergibt, dass er uns immer wieder neu einlädt, Kinder Gottes zu sein und als Kinder Gottes zu leben, in der Wahrheit zu leben. Und deswegen sagt es Jesus so, wenn ihr einfach mir vertraut, dann habt ihr diese Wahrheit, denn ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit in Person. So sagt Jesus. Und wenn das also hier um eine Beziehung geht, dann bedeutet das doch, ich, so sagt Jesus, bin absolut treu und verlässlich. Ich hätte zwischendurch die Bitte, dass die Konfirmanden dort drüben mal jetzt zur Ruhe kommen. Ihr quasselt schon die ganze Zeit, das ist ein bisschen störend. Okay, also, Jesus, er kann beides. Er kann zum einen harte Worte der Wahrheit sagen, um Menschen zurechtzuhelfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Aber er kann genauso voller Barmherzigkeit sein, voller Liebe und Vergebung. Dass er uns vergibt, wenn wir scheitern. Er ist sozusagen die Einladung Gottes, sich ihm ganz anzuvertrauen und von ihm zu lernen im Umgang mit anderen Menschen. Nicht anderen die Wahrheit um die Ohren knallen, sondern fragen, was dient dem anderen, was hilft ihm? Das kann manchmal eine Zurechtweisung sein, wenn sie aus Liebe geschieht. Was wären das für Eltern, die ihre Kinder niemals zurechtweisen würden, um ihnen zu helfen, den Weg zum Leben zu finden? Aber das Entscheidende ist, immer zu fragen, was dient dem anderen? Manche meinen, dass sie anderen einfach immer das kritisch sagen sollten, was sie meinen, weil sie eben ehrlich sein wollen. Doch Kritik kann so lieblos, so verletzend sein, wenn sie nämlich nicht an der Beziehung zum anderen interessiert ist, sondern letztlich nur den eigenen Standpunkt untermauern will. Kritik kann lieblos und verletzend sein, wenn sie nicht an der Beziehung interessiert ist, sondern letztlich nur den eigenen Standpunkt untermauern will. Das ist im Berufsleben so und auch in der Gemeinde. Was bewegt uns zur Kritik? Was sind unsere Motive? Auf der anderen Seite gehört eben zur Liebe, dass sie auch aufzeigt, wo Verhalten eine Beziehung stört. Und das kann mitunter hart sein. Aber es dient der Beziehung zur Klärung, zum Weiterkommen. Warum sagen wir was, wie? Gottes Wort, Jesus selbst, sind manchmal hart aus Liebe heraus. Wir Menschen hören das nicht gern, aber Liebe redet dem anderen nicht nach dem Mund. Wir hätten es gerne immer so, Predigten und Worte Gottes, die uns immer nur bestätigen und immer sagen, alles läuft toll, alles richtig, Gott liebt euch so, wie ihr seid und nichts muss sich ändern. Ja, das war damals nicht anders. Hören wir, was der Prophet Micha sagt.
Ich weiß sehr wohl, was für Propheten ihr euch wünscht. Solche, die euch nach dem Mund reden, die das Blaue vom Himmel herunterlügen und euch ankündigen, Wein und Most werden in Strömen fließen.
Liebe braucht Wahrheit. Wenn wir also als Christen, als Kinder Gottes Liebe üben wollen, dann sind wir an der wahren Beziehung zum Nächsten interessiert, zu sehen, was diese Beziehung stärkt und festmacht. So braucht Liebe Wahrheit. Und daraus lässt sich erkennen, dass man nun diesen Satz genauso gut umdrehen kann. Und das ist das Zweite. Wahrheit braucht Liebe. Wahrheit braucht Liebe. Wo die Liebe fehlt, folgt Gesetzlichkeit. Wo die Liebe fehlt, folgt Gesetzlichkeit. Jesus sagt das im Hinblick auf das Sabbatgebot. Da sagt er, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das gilt auch für alle anderen Gebote. Sie sollen dem Leben dienen. Das heißt, sie sollen uns zu einem verantwortlichen Handeln anleiten. Und da kann es in extremen Situationen sogar dazu kommen, dass man aus Liebe heraus nicht die Wahrheit sagt, die Wahrheit in einem abstrakten Sinn, sondern eine andere, eine tiefere Wahrheit. Das sind nicht alternative Fakten, wie man das heute so schön sich schönredet, sondern es sind Sätze und Worte aus Liebe geboren. Dafür gibt es Beispiele in der Bibel. Da sind zum Beispiel zwei hebräische Hebammen zur Zeit, als Israel von den Ägyptern unterdrückt wurde. Und der Pharao, der gibt diesen Hebammen den Befehl, die Israeliten, die Kinder, gleich nach der Geburt oder bei der Geburt zu töten. Grausam, brutal, menschenverachtend. Aber die beiden Hebammen, Schifra und Pua, was machen sie? Sie tun es nicht und sie lügen. Sie lügen. Hören wir diese recht unbekannte Geschichte aus dem zweiten Buch Mose.
Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Darum tat Gott den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, gab er auch ihnen Nachkommen.
Das ist merkwürdig. Die Hebammen lügen den Pharao an und Gott segnet sie. Ist Lügen erlaubt? Diese beiden Frauen haben erkannt, das Kriterium für Wahrheit ist die Liebe. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Szenenwechsel. Eine Prostituierte. In den alten Bibelübersetzungen steht Hure, die Hure Rahab von Jericho. Sie versteckt israelitische Kundschafter, Spione, die Jericho auskundschaften wollen, weil sie in sich spürt, die hinter denen steckt der lebendige Gott, der Gott Israels. Und an den möchte sie im Grunde auch glauben. Und aus diesem Glauben heraus sagt sie eine dreiste Lüge.
Deshalb ließ der König von Jericho Rahab sagen: Schick die Männer heraus, die in dein Haus gekommen sind. Sie wurden gesandt, um das Land auszuspionieren. Rahab, die die Männer versteckt hatte, entgegnete: Die Männer waren tatsächlich hier, aber ich wusste nicht, wo sie herkamen. Sie haben die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit, kurz bevor die Stadttore geschlossen wurden, wieder verlassen. Und ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Sie aber hatte die beiden auf das Dach des Hauses gebracht und unter einigen Flachsbündeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren.
Eine dreiste Lüge. Und diese Rahab, diese Hure, diese Prostituierte, diese schlechte Frau, wie man oberflächlich betrachtet meinen könnte, diese Lügnerin, die ist eine Urahnen im Stammbaum Jesu. Und ihr Glaube wird hervorgehoben, gerühmt im Hebräerbrief. Dort können wir nachlesen, Rahab glaubte an Gott. Wie das? Weil sie erkannte, Wahrheit braucht Liebe. Bitte das jetzt nicht falsch verstehen. Es wäre ganz verkehrt, wenn die Konfis nach Hause gehen und sagen: Oh Mama, der Pastor hat gesagt, man darf lügen. Man tut damit was Gutes. Das wäre doch sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Es geht hier wohlgemerkt nicht um die Notlüge, wenn man die Hausaufgaben vergessen hat und den Lehrer irgendwie anschwindelt, um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Nein, es geht hier wirklich um Extremsituationen. Aber es macht uns deutlich, diese beiden Geschichten machen deutlich, wenn das Leben von Menschen auf dem Spiel steht. In dieser Extremsituation wird klar, wie Wahrheit im biblischen Sinn zu verstehen ist. Nämlich das Kriterium ist, was ist der Wille Gottes in dieser Situation? Da müssen wir fragen, da müssen wir ringen. Da können Christen manchmal auch zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Aber da sind wir letztlich nur unserem Gewissen und Gott verantwortlich. Was ist der Wille Gottes? Was dient dem Nächsten? Was dient dem Leben? Was bringt uns weiter und den Nächsten in seinem Verhältnis zu Gott? Wahrheit braucht Liebe und Liebe braucht Wahrheit. Amen.